zu Trashologin, dem Podcast, in dem wir einen psychologischen Blick auf Trash-TV werfen. Wir sind Risa, Franzi und Dina, wir sind Psychologin und jede Woche sprechen zwei von uns über Trash-TV. Wir glauben nicht, dass Trash-TV nur ein Guilty Pleasure ist, sondern dass wir durch die Formate mit euch zusammen viel über menschliche Interaktion, soziale und romantische Beziehungen und sogar Psychologie als Wissenschaft lernen können. Ich bin Dina, ich bin Psychologin und in den letzten Jahren habe ich an verschiedenen Universitäten in der Forschung und in der Lehre gearbeitet.
Und ich bin Franzi, ich bin auch Psychologin, arbeite in der Forschung und schreibe dabei ein Buch.
Heute reden wir über die zweite Folge von Temptation Island.
Let's go!
Franzi, wir haben unter unserem Post die Leute ja gefragt, ob die Temptation Island noch eine Chance geben. Denn es steht ja schon die Vermutung im Raum, ob Temptation Island vielleicht tot ist. Und auf unserem Instagram-Account und auch unter der letzten Folge von Temptation Island Folge 1 haben der Großteil der Leute gesagt, dass sie entweder glauben, dass diese Staffel heiß wird oder dass sie Temptation noch eine Chance geben. Es waren leider schon einige Leute, die gesagt haben, Temptation Island ist tot. Aber die waren nicht in der Überzahl und wir geben der ganzen Sache ja auch eine Chance.
Dann schauen wir uns das Ganze mal an.
Schauen wir uns mal die Folge 2 an.
Also, ich fasse vielleicht einfach mal erstmal kurz zusammen, was passiert.
Bitte.
Alles startet damit, dass die Girls die Boys unheimlich vermissen, vor allen Dingen aber Vivian und Marie. Die anderen sind noch relativ okay damit. Dann, Josh ist mega heiß auf Victoria und Victoria, she plays the game. Die weiß auf jeden Fall, was sie macht. Dann gibt es noch ein Barbecue-Date und eine wilde Party in der Männervilla. Und irgendwann spielen die dann auch noch Twister. Und that's it.
Franzi, Thema Josh.
Thema Josh, der geht ran, ne?
Hast du ein gutes, ich habe gesehen, du hast ein tolles Zitat für mich.
Ja, von der Victoria. Weißt du, was die sagt über den Josh?
Was sagt die?
Bei Josh muss man noch nicht mal mehr was tun.
Franzi, ich will das nicht sagen, ne? Aber in Folge 2 von Temptation Island schleicht sich bei mir echt das Gefühl ein, dass sich der Josh bei Make Love, Fake Love nicht so weird verhalten hat, wegen dieser ganzen Situation, wegen der Show. Denn hier ist er bis jetzt, finde ich, schon ähnlich weird.
Also er hat halt einfach Bock, ne?
Der hat absolut Bock und der geht auch einfach viel zu sehr ran. Und Franzi, weißt du, was mir aufgefallen ist? Die Nasrin, seine Freundin, die ist ja befreundet mit der Alicia. Und die Alicia, die kennst du nicht, aber das ist die Ex-Freundin von Yasin. Weißt du, der Yasin, den du auch kennst?
Aber alle sind die Ex-Freundin von Yasin.
Alle sind die Ex-Freundin von Yasin, aber die Alicia ist, würde ich sagen, die bekannteste Ex-Freundin von Yasin. Die wurden zusammen bekannt, Alicia und Yasin, bei Temptation Island vor Jahren, sind die zusammen hingegangen als Unbekannte. Keiner kannte die davor. Und der Yasin hat die da auch betrogen. Oder beziehungsweise, ich glaube, der hat sie nicht richtig betrogen, aber der ist auf jeden Fall zu weit gegangen, weil der halt so mega flirty war und irgendwann hat es der Alicia einfach gereicht und die hat die ganze Sache abgebrochen. Und Franzi, ich verstehe nicht, wie zwei so tolle Frauen wie die Nasrin und die Alicia mit zwei so Typen wie dem Josh und dem Yasin zusammen sein können. Ich will das jetzt mal nett ausdrücken. Für mich sind die einfach maximal lost.
Mhm, ja, die sind lost.
Und okay, bei den Josh kann ich jetzt noch nicht so ein finales Urteil fällen, ne? Aber der Yasin ist völlig lost. Und der Josh wirkt für mich, als würde es da vielleicht in die gleiche Richtung gehen. Aber Franzi, ich frage mich, was ist denn bei deren im Freundeskreis los? Und ich frage mich, was ist in München los? Und ich habe mich gefragt, ob das vielleicht so ein kulturelles Problem ist. Vielleicht ist die Männerauswahl in München, vielleicht ist sie einfach schlecht. Vielleicht hat man halt einfach so die Wahl entweder zwischen so Markus Söder oder Yasins. Und dann im Vergleich zu Markus Söder scheinen dann halt so die Yasins und Joshs immer noch wie so eine gute Wahl. Ich kann mir das anders nicht erklären. Ich bin maximal verwirrt.
Ja, und ich meine, die haben es da ja auch einfach nicht leicht. Jetzt dürfen die noch nicht mal mehr gendern. Das macht das Ganze doch auch nicht besser.
Nee, und ich muss dir ehrlich sagen, für mich ist halt einfach alles unterhalb von Bonn, ist für mich einfach nur der Süden. Und ich fahre weiter als Bonn auch eigentlich relativ selten. Deswegen habe ich halt auch eigentlich wirklich keine Ahnung, wie die Männersituation in München ist. Und ich hoffe, dass uns vielleicht mal jemand aufklären kann. Und ich finde, das sollte die Abstimmung sein für diese Folge. Was ist los mit den Männern in München?
Erzählt uns das. Liegt es daran, dass die nicht gendern dürfen? Ist es die Lederhose? Erzählt es uns.
Wie ist da diese Situation? Ich möchte nämlich diese Nasrin und die Alicia, würde ich eigentlich wirklich gerne mal zu uns nach NRW einladen. Denn ja, sind alle Männer hier toll? Bestimmt nicht. Aber zumindest haben wir irgendwie noch so ein Zwischending zwischen Markus Söder und Yasin.
Das ist absolut wahr. Ich denke, dann würden die nicht mehr zurück wollen.
Ich hoffe. Ich hoffe. Also ich kann mir das wirklich nicht anders erklären. Ich finde das wirklich maximal verwirrend, denn ich finde, die Alicia und die Nasrin bin ich ein Riesenfan. Ich finde beide hervorragende Frauen. Und es macht in meinem Kopf einfach überhaupt keinen Sinn.
In meinem auch nicht. Ich bin nämlich ein riesen Nasrin-Fan. Jetzt schon.
Auch, ich nehme es jetzt mal vorweg, es ist eigentlich erst in meinen Notizen am Lagerfeuer, aber das einzige Highlight für mich am Lagerfeuer bis jetzt.
Das Highlight war Nasrins Outfit. Das ist echt ein tolles Outfit und ich sag dir jetzt was Geheimes. Die gibt mir ein bisschen queere Vibes. Ohne, dass ich da was irgendwas unterstellen will. Sie weiß, was sie mag. Aber ich würde es nicht ausschließen, Dina.
Oder spricht da die Hoffnung?
Da spricht die Hoffnung.
Franzi, wer vielleicht sich auch überlegen sollte, ob Männer eine gute Wahl sind, ist die Laura.
Oh mein Gott, ja. Denn das mit der Empathie, das muss man sagen, Laura, das haben die Frauen drauf.
Ich fasse nochmal kurz zusammen, was mich wirklich betroffen gemacht hat. Die Laura ist ja in so einem, also man hat sie noch nicht lachen gesehen in der ganzen Folge, ne? Wir haben noch nicht ihr Lächeln gesehen, das finde ich schon mal schade. Und was ich auch maximal schade finde, ist, dass es dieses Gespräch gibt, wo sie einem der Verführer, ich habe ganz vergessen, wie der heißt, Roberto? Der Italiener? Ich glaube, es war Roberto, der Italiener. Wo sie auf jeden Fall einem sagt, dass ihr Freund nicht empathiefähig ist, dass er sie nicht verstehen kann, wenn sie weint. Und
ist das nicht schlimm?
Dass sie das Gefühl hat, Männer sind vielleicht gar nicht empathiefähig. Und ja. Dann sagt sie auch noch, die Männer hier reagieren positiv und haben Verständnis, als wäre das sowas völlig Neues für sie.
Ich finde das wirklich herzzerreißend. Das war die Situation in der Folge, die mich ehrlich gesagt am meisten bewegt hat, Dina. Ich finde das herzzerreißend. Sie sagt auch sowas wie, er ist einfach so. Laura, nein, nein, nein. Der kann empathisch sein. Der entscheidet sich einfach nur dafür, es nicht zu sein, weil er es nicht muss. Und ich meine, das ergibt ja auch total viel Sinn, weil Männer einfach in dieser Welt für unempathisches, ich-bezogenes Verhalten belohnt werden. Da haben wir auch schon bei The 50 drüber gesprochen, indem sie zum Beispiel so schneller und leichter Karriere machen, indem sie abgewertet werden, wenn sie sich zu weich und zu empathisch verhalten. Aber das heißt nicht, dass er das nicht lernen und zeigen kann und auch vielleicht einfach mal deine Bedürfnisse vor dieses ganze ich muss ein richtiger Mann sein stellen kann und für dich da sein kann, wenn du traurig bist. Deswegen, ich würde der Laura einfach mal wünschen, dass sie vielleicht auch mit uns redet und dass sie das hier hört oder dass sie sich mehr auf die Männer in der Villa einlässt, aber auf jeden Fall, dass sie weiß, sie muss nicht in einer Beziehung zu jemandem sein, der ihr gegenüber unempathisch ist und nicht für die da sein kann, wenn sie weint.
Franz, ich habe da noch zwei wichtige Punkte, nämlich Punkt 1. Der Phil und die Laura, die haben ja so ein Fitness-Business und ich glaube, sie haben auch mal gesagt, dass es sehr erfolgreich ist. Und ich habe mich gefragt, wenn der Phil nicht empathisch ist, wie kann er sich denn dann hineinversetzen, was seine Kunden eigentlich wollen? Wie kann er ein erfolgreiches Business führen, ohne empathisch zu sein? Und ich denke, mir kommt das eher so vor, dass er Phil empathisch sein kann. Denn sonst hätte er kein erfolgreiches Business, wenn er sich nicht hineinversetzen könnte. Was wollen andere Leute? Was denken andere Leute? Was wollen meine Kunden? Er entscheidet sich vielleicht einfach nur dazu, gegenüber der Laura nicht so zu sein. Denn wenn es ihm was bringt, wenn es ihm Geld bringt, wenn er etwas verkaufen kann, dann kann er sich ja auf einmal in Leute hineinversetzen.
Absolut. Ich bin mir sehr sicher, dass er das kann, weil jede Person kann das. Und das ist ja auch das, was ich eben meinte, das ist halt einfach, die müssen das halt nicht.
Die müssen es zumindest nicht in Beziehungen zu Frauen.
Aber Pech.
Und Franzi, das zweite Ding, was mir nochmal aufgefallen ist, und da hat uns nämlich auch jemand in den Spotify-Kommentaren das geschrieben und das fand ich total spannend. Und hat nämlich gesagt, wir haben in der letzten Folge nur diesen Altersunterschied von Marie und Tammo eingeordnet, aber nicht den von Laura und Phil. Die haben nämlich auch einen großen Altersunterschied oder einen relativ großen Altersunterschied. Nicht so groß wie bei Marie und Tammo. Aber was da das Ding ist, ist, dass sie zusammengekommen sind, als die Laura 18 war.
Und die sind jetzt
schon 8 Jahre zusammen. Und das finde ich auch ein bisschen erschreckend, weil das heißt ja eigentlich, dass so seit 8 Jahren der Phil, der Laura jetzt quasi sagen kann oder der vorleben kann, was ist normal, wie verhalten sich Männer und wie verhalten sich Männer nicht. Und jetzt in dieser Situation fand ich, wurde das nochmal so ganz herausgestochen, fand ich.
Danke an die Person, die das in unsere Kommentare geschrieben hat, weil ich finde, das erklärt so einiges. Also, dass sie das halt einfach als so selbstverständlich und so normal hinnimmt und lieber die ganze Zeit traurig ist und sagt, sie selber ist das Problem, als zu sagen, vielleicht habe ich auch jemanden verdient, der das liefert, weil sie einfach denkt, dass das normal so ist, ne?
Absolut.
Also Männer sind empathisch, wenn sie es wollen, aber sie können das auf jeden Fall. So können wir das zusammenfassen, oder?
Sie können es absolut.
Dann lass uns auch mal über den Mo reden, Dina.
Da habe ich noch was Kurzes. Ich war kurz ein bisschen erfreut, denn ich hatte das Gefühl, er zeigt ein kleines bisschen so eine Einsicht. Ne? Denn in der letzten Folge hat er gesagt, nee, also wieso soll ich mich jetzt von der Anastasia entfernen? Also die Frau, mit der er schon mal eine Affäre hatte. Und man hat das Gefühl, dem ist gar nicht klar, dass wieso das unangenehm für seine Freundin sein könnte. Und jetzt hat man das Gefühl, vielleicht kommt so ein kleines bisschen so eine Einsicht.
Ganz kleines bisschen, ne?
Vielleicht sollten wir es anerkennen.
Wir erkennen es an und ja, er ist da so ein bisschen, er guckt so ein bisschen räudig daher. Aber das mit dem Timing, der sagt ja, dass er die Anastasia zur falschen Zeit einfach kennengelernt hat, das finde ich ja so ein bisschen eine billige Ausrede.
Ich dachte, das sagt die Anastasia.
Ach so.
Ich hatte so in dieser Konversation, weil es fragt doch eine andere Verführerin, fragt doch, glaube ich, wie war das denn mit euch beiden? Mhm. Und der Mo sagt irgendwie sowas von so, ja, zwischen uns beiden hat einfach nicht gepasst. Was schon irgendwie so ein bisschen wirkt wie so, okay, für den Mo war es halt einfach nichts.
Mhm.
Und die Anastasia sagt dann sowas wie die richtige Person zum falschen Zeitpunkt. Was ja schon noch so eine große Tür der Hoffnung offen lässt, oder?
Ja, total. Ach, ich hab gedacht, dass er das auch so sieht zumindest. Ja, okay. Das heißt, er hatte eigentlich einfach nicht so Bock und hat ihr das aber nicht als kein Bock kommuniziert, würde ich jetzt mal mutmaßen, sondern ja, so ein bisschen dieses, ja, jetzt gerade passt es halt nicht, weil ich noch mit jemandem zusammen bin wahrscheinlich, weil man mutmaßt ja immer noch, dass das während der Beziehung auch war.
Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden war, hatten die was vor der Beziehung mit der Vivian und dann nochmal währenddessen.
Ja, so verstehe ich das auch. Und vielleicht war dann das falsche Timing.
Ja, das kann natürlich sein. Also die Anastasia, man hat das Gefühl, die geht voll auf Angriff. Ob sie jetzt ist, weil sie es wirklich so fühlt oder ob sie diese Verführerinnenrolle ernst nimmt, wissen wir nicht.
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch alles in seiner Zeit garant, ne? Weil das ist ja schon ein Hot Topic jetzt mit den beiden.
Absolut. Und dass die Anastasia da ist, das ist dann auch natürlich das Hot Topic am Lagerfeuer oder zumindest diesen ersten Momenten, die wir davon sehen. Und wow, ich kann mir vorstellen, für die Vivian ist es einfach ein scheiß Moment.
Hm. Richtig scheiße.
Ja. Aber ansonsten ist an diesem Lagerfeuer, außer Nasrins tollem Outfit, nicht so richtig viel passiert.
Nee, eigentlich recht wenig. Die ganze Folge war ruhig.
Sonst mein Urteil ist auch hart für diese Folge, denn ich finde, die liefern nicht so richtig ab in dieser Folge. Deswegen müssen wir für die mit abliefern. Denn Erzähl während mal. Die noch rumdümpeln, finde ich, können wir uns mal fragen, was sind denn eigentlich Risikofaktoren für Untreue? Was fördert Untreue? Was findet man da?
Erzähl
ich habe ja letzte Woche schon mal angeteasert. Ich habe so einen ganz tollen Review-Artikel gefunden von Fichmann und May aus dem Jahr 2017. Und die haben einfach mal sich in die Literatur für uns gestürzt und haben dann ganz viele Sachen zusammengefasst. Die haben eine wunderbare Tabelle und ich liebe ja Tabellen. Und die haben einfach mal alles zusammengefasst, diese ganzen Studien, die sich mit Untreue befassen. Und die haben das in vier Themenbereiche aufgeteilt. Und die gehen wir jetzt mal durch. Was sind in diesen vier Themenbereichen? Erstmal von demografischen Daten, das ist sowas wie Alter, Geschlecht und so weiter. Zweiter Themenbereich Individuum, dann Faktoren innerhalb der Beziehung und Kontext. Was sind in diesen vier Themenbereichen mögliche Risikofaktoren für Untreue? Ich habe jetzt nicht alle rausgeschrieben, sondern so meine persönlichen Highlights sind das, was ich so am interessantesten fand. Und das teile ich jetzt mal mit dir. Und vielleicht kann man das mal im Hinterkopf behalten und vielleicht auch schon mal überlegen, passen da welche von den Kandidatinnen der jetzigen Staffel Temptation Island dazu?
Geil.
Nummer 1, demografische Daten. Manche Studien finden ja immer noch, dass Männer mehr betrügen als Frauen. Aber so wie wir in der letzten Folge ja schon angedeutet haben, der Gap schließt sich. Jetzt scheint es vor allem bei jüngeren Menschen mehr 50-50 zu sein. Dann, was ich noch spannend fand bei den demografischen Daten, ist, dass man tatsächlich findet, dass solche demografischen Daten wie Alter von einer Person, Bildungslevel oder Einkommen, dass das alles nichts mit Untreue zu tun hat. Beziehungsweise es finden Studien halt so unterschiedliche Sachen und es gibt aber keine eindeutigen, konsistenten Ergebnisse. Also egal wie alt man ist, egal welches Bildungslevel, egal was für ein Einkommen, die Leute betrügen gleichermaßen. Zweiter Themenbereich, beim Individuum. Was ich super spannend fand, anscheinend, wer schon mal untreu war, hat ein höheres Risiko, nochmal untreu zu sein. Und ich finde, das hört man ja immer so, aber fand ich schon spannend, dass das da so bestätigt ist.
Das finde ich auch spannend.
Weil ich finde, das hört man ja schon immer öfter, dass Leute sagen, oh ja, ich vertraue dir nicht, weil du in deiner letzten Beziehung fremdgegangen bist. Und da muss ich gestehen, dass ich das immer ein bisschen abwegig fand, weil ich mir gedacht habe, okay, das ist, heißt ja jetzt eigentlich nichts. Aber anscheinend heißt das schon was.
Ja, kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, man ist ja dann schon mal damit auch durchgekommen und hat gemerkt, dass man nicht in der Hölle direkt landet. Und was ja auch ein generelles Ding ist, ist, dass vergangenes Verhalten ja eh immer der beste Prädiktor, also die höchste Vorhersagekraft hat für zukünftiges Verhalten.
Allerdings.
Außer man geht in Psychotherapie.
Was alle mal machen sollten. Fast alle.
Ganz genau.
Fand sie aber, man sollte, wenn man wissen will, wie hoch ist die Chance, die Wahrscheinlichkeit, dass mein Partner oder Partnerin mich betrügt, sollte man nicht nur gucken, hat die Person schon mal in vorherigen Beziehungen betrogen, sondern auch, wie steht es eigentlich um die Eltern der Person?
Ach was.
Ja, denn Untreue in der Familie, also ob einer der Elternteile schon mal fremdgegangen ist, das ist anscheinend auch ein Risikofaktor. Das ist auch ein Prädiktor dafür, ob man selber fremdgehen wird.
Ah was, vielleicht ist das so, weil man das dann auch als normaler wahrnimmt? Oder was meinst du?
Wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Aber vor allem bei dem ersten Punkt, wer schon mal untreu war, hat ein höheres Risiko. Da habe ich mir direkt gedacht, oder da sind mir direkt Tammo und Marie in den Kopf gekommen. Weil die haben ja erzählt, dass der Tammo in früheren Beziehungen schon mal untreu war, ne?
Mhm.
Das heißt, da hatte der Tammo schon mal einen kleinen Minuspunkt. Dann Franzi, nächster Punkt. Und den wollte ich eigentlich nicht glauben, aber anscheinend ist tatsächlich wirklich, gibt's so einen kleinen Zusammenhang zwischen, ob man fremd geht und wie viele Sexpartner man vor der Ehe schon mal hatte. Und anscheinend, je mehr Sexpartner man vor der Ehe hatte, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass man während der Ehe auch fremd geht.
Ist dieses Paper etwa am Slutshamen?
Vielleicht.
Die Daten Slutshamen.
Aber man könnte es natürlich auch so erklären, dass das halt bedeutet, dass wenn man halt vorher einfach schon gute Erfahrungen gemacht hat, oder wenn man einfach ein großes Repertoire an Erfahrungen hat und weiß, was man gut findet, dass man halt dann auch kritischer ist mit dem, was man dann hat innerhalb einer Ehe. Und das gilt natürlich nicht nur für Frauen, gilt genauso für Männer. Dann, nächstes Ding war auch noch, ob man einen unsicheren Bindungsstil hat. Anscheinend, wenn man unsicher gebunden ist, gibt es eine höhere Chance, dass man fremd geht.
Okay, das finde ich extrem spannend.
Fand ich auch extrem spannend.
Das ist bisher mein Lieblingsbefund von allen, die du geliefert hast, Dina.
Danke dir. Als nächstes, die Faktoren innerhalb einer Beziehung. Die können anscheinend nochmal mehr vorhersagen als so diese Faktoren beim Individuum. Und die sind auch jetzt nicht so überraschend, muss ich dir sagen. Denn Nummer eins ist man glücklich in einer Beziehung.
Mhm.
Und wenn man nicht glücklich ist, hat man eine höhere Chance, fremd zu gehen. Das ergibt völligen Sinn. Ja. Aber da muss man natürlich auch nochmal fragen, man weiß ja nicht, was zuerst kam. Der Betrug oder dass man nicht mehr glücklich war? Hat man betrogen, weil man nicht mehr glücklich war? Oder wurde man unglücklich, weil man betrogen hat?
Also ich glaube Ersteres, aber das habe ich ja in der letzten Folge schon mal gesagt, dass ich immer denke, dass ein Betrug ein Symptom ist für die Beziehung oder für einen selbst.
Und es kann natürlich auch sein, dass es sich so ein bisschen gegenseitig bedingt, ne? Und so einen potenzierenden Effekt hat. Dass je mehr man betrügt, desto unglücklicher wird man. Und dann je unglücklicher man wird, desto mehr betrügt man.
Weil das schafft ja auf jeden Fall eine Kluft zwischen die Beziehungspersonen, weil man dann ja auch anfängt zu lügen.
Franzi, dann habe ich noch eine spannende Frage. Hast du eine Idee, was könnte denn so ein Schutzfaktor sein? Also was würdest du denken, was vielleicht ein Aspekt in einer Beziehung, der damit assoziiert wird, dass man vielleicht weniger Chance hat, fremd zu gehen?
Vielleicht, wenn man introvertiert ist?
Das wäre tatsächlich aber eher ein Faktor beim Individuum. Und solche Persönlichkeitsmerkmale guckt man sich auch an. Was innerhalb von einer Beziehung so ein, in Anführungszeichen, Schutzfaktor ist, ist anscheinend Assortative Mating. Was halt ein fancy Name dafür ist, dass man sich ähnlich ist. Also je ähnlicher man sich ist, desto geringer die Chance, dass man sich betrügt. Das fand ich ja einerseits total schön und dann im nächsten habe ich erfahren, dass es da halt um solche Sachen geht wie Religion und Bildung. Also wenn man die gleiche Religion hat, ist die Chance, dass es zu Betrug und Untreue kommt, geringer, als wenn man eine andere Religion hat und wenn man halt denselben Bildungsgrad hat, ist die Chance niedriger, als wenn man einen unterschiedlichen Bildungsgrad hat.
Ja, okay.
Das ist dann ein bisschen weniger spektakulär, als dass man sich gleich ist.
Mhm.
Da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Aber okay, wir nehmen, was wir kriegen können. Dann als nächstes der Kontext. Und zwar findet man da, dass je mehr jemand für die Arbeit reisen muss, desto höher die Chance, dass man jemanden betrügt. Und wenn man halt mit andersgeschlechtlichen Menschen zusammenarbeitet, mit vielen andersgeschlechtlichen Menschen zusammenarbeitet und wenn beide arbeiten in einer Ehe, das waren jetzt alles wieder heterosexuelle Paare, Aber wenn beide da gearbeitet haben, dann kam es zu weniger Betrug. Und wenn eine Person zu Hause war, kam es zu mehr Betrug.
Das glaube ich. Ich glaube, wenn man so eine traditionelle Rollenaufteilung hat, führt das ja auch dazu, dass man irgendwann anfängt, den Alltag der anderen Person gar nicht mehr so gut verstehen zu können. Und das hört man ja auch so ganz oft, dass dann jetzt, wenn es jetzt das traditionelle Bild ist, der Mann sagt, du siehst überhaupt nicht, was ich hier alles leiste und dass ich unsere ganze Familie ernähre und dafür gucke und dafür sorge, dass wir in Sicherheit leben. Und dann, dass die Frau sagt, du siehst überhaupt nicht, was ich hier alles für die Beziehung leiste, weil ich ja die ganze Zeit putze und gucke, dass es allen Menschen gut geht. Und ich glaube, das trennt und das führt dazu, beziehungsweise das habe ich sogar tatsächlich mal gelesen, dass das dann dazu führt, dass Beziehungen auch eher unglücklicher sind. Deswegen kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man in so Situationen dann auch eher betrügt.
Franzi, letzter Punkt. Religiöse Menschen betrügen anscheinend weniger.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
Was man aber bei allem natürlich dazu sagen muss, es kann jetzt natürlich sein, dass euer Partner oder Partnerin alle Kriterien erfüllt. Also zum Beispiel jemand ist, der, wo es in der Familie Untreue gab, der ganz viele Sexpartner vor der Ehe hatte, unsicher gebunden ist, in seiner Vergangenheit schon oft betrogen hat, unglücklich in der Beziehung ist, der eine andere Religion und einen anderen Bildungsgrad als ihr habt, dauernd am Reisen ist und mit vielen andersgeschlechtlichen Menschen zusammenarbeitet und dann auch noch ihr nicht beide arbeitet, heißt natürlich nicht, dass das jetzt automatisch bedeutet, dass es in der Beziehung zu Untreue kommen wird. Das sind alles so Risikofaktoren. Da muss man sagen, die werden anhand von einer Gruppe von Menschen, meistens auch einer großen Gruppe von Menschen gemessen. Das heißt natürlich, dass es eher sein kann. Und es ist ja natürlich interessant, sich das mal anzugucken. Das heißt aber natürlich nicht, dass es dann auch so sein muss. Also selbst wenn ihr alle Kriterien erfüllt, gibt noch Hoffnung.
Dina, das hast du so schön zusammengefasst. Danke dir.
Danke dir. Und ich glaube, damit haben wir das erste Mal geschafft, was wir uns öfter schon vorgenommen haben. Es wurde hier eine kurze Folge.
Ja, weil aber auch die Temptation-Folge leider ein bisschen langweilig war.
Sie war auch kurz. Die ist 45 Minuten. Viele der Sachen, die wir sonst kommentieren, sind 1,5 Stunden. Muss man denen zugute halten.
Ja, aus kurz wird kurz.
Also ich hoffe, dass sie jetzt abliefern. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Es kann natürlich auch mal sein, dass wenn die nicht so viel abliefern, dass wir dann auch mal Folgen zusammenfassen. Aber ja, bis jetzt wurde noch nicht ganz abgeliefert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf.
Nee, das machen wir auch nicht. Ich glaube, das wird noch. Ich mag die Paare nämlich. Das wird was.
Und dann sehen wir uns und sprechen uns nächste Woche.
Dina, ich freue mich auf nächste Woche.
Ich mich auch. In der Zwischenzeit gebt uns gerne überall 5 Sterne. Folgt uns überall. Und wir freuen uns riesig.
Wir freuen uns. Macht's gut.
Das war Trashologin. Alle Aussagen in diesem Podcast sind nur unsere persönlichen Meinungen, die auf kurzen Fernsehausschnitten basieren. Wir stellen hier viele Vermutungen an, aber nichts davon sind unbestreitbare Fakten. Es könnte auch alles ganz anders sein. In der Psychotherapie kann man keine Ferndiagnosen stellen, deswegen ist auch nichts, was wir hier sagen, einer Diagnose gleichzusetzen. Wir geben in unserem Podcast manchmal Tipps und Ideen, was ihr ausprobieren könnt, aber der Podcast ist keine psychologische Beratung und wenn ihr das Gefühl habt, ihr braucht psychologische Unterstützung oder Psychotherapie, dann ruft bei der Terminservicestelle 116 117 an.